Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für deine Freundlichkeit. Wir danken dir, dass du die Sonne aufgehen lässt. Und wir danken dir, dass du immer wieder uns versorgst. Wir danken dir dafür, dass es uns in unseren Breiten so gut geht, dass wir so gut versorgt sind. Und wir danken dir für das Geheimnis von Saat und Ernte. Und ich bete, dass wir jetzt nochmal konzentriert hinhören können, was du uns durch dein Wort sagen willst. Amen. Wäre es eigentlich schlimm, wenn das tote Meer stirbt? Es ist ja tot. Es heißt also, ich war ja im Frühjahr da, das habe ich verschiedentlich in diesem Jahr von hier aus erwähnt. Über 30% Salzgehalt, also 10-mal mehr als normalerweise im Meer, totes Meer da im Süden Israels, zwischen Israel und Jordanien, da ist kein Leben möglich. Deshalb heißt es totes Meer. Wir sind übrigens gewarnt worden, also ich habe auch ein bisschen gebadet im Toten Meer, also fühlt sich sehr ölig an, ganz faszinierend. Aber wir sind sehr gewarnt worden, nichts davon irgendwie zu uns zu nehmen, weil das kann tödlich enden. Es gibt immer mal wieder Sterbefälle, wo Leute irgendwie zu viel, aus welchen Gründen auch immer, zu sich nehmen. Von diesem sehr salzhaltigen Wasser. Zwei Bilder habe ich euch mitgebracht dazu. Genau, so sieht das aus der Ferne aus. Und das Weiße da ist nicht die Gischt oder so, sondern das sind Salzablagerungen. Nächstes Bild, da sieht man es einmal aus der Nähe. Sieht wunderschön aus, wir haben einen sonnigen Tag erwischt, aber es ist wirklich ein totes Meer. Und was ich nebenbei auch erfahren habe, das tote Meer ist tatsächlich dabei zu sterben, auch wenn das ein bisschen absurd klingt, totes Meer stirbt. Und damit meint man, dass seit Beginn der Messungen, also man misst den Meeresspiegel dieses besonderen Sees, die Höhe, und im Moment ist es so, dass pro Jahr der Spiegel dieses toten Meeres sinkt, also eine Satellitenaufnahme von den 70er Jahren, den 80er Jahren und der Gegenwart zeigt, dass dieses Meer sozusagen verlandet, vor allen Dingen im Süden. Und dass dieser Lebensraum, wäre das falsche Wort, Todesraum, jedenfalls dabei ist, zu verschwinden oder verloren zu gehen. Und es gibt, auch wenn das wiederum sehr paradox klingt, also es gibt starke Überlegungen, das tote Meer zu retten. Einmal, also dass dieses Meer immer mehr verlandet, das hängt damit zusammen, dass der Jordan-Zufluss, dass da eigentlich sehr wenig Wasser ankommt. Genau, es gibt Überlegungen, das Tote Meer zu retten und natürlich, dass irgendwie nicht so viel Wasser vom Jordan abgeleitet wird, das ist so eine Überlegung. Dann, ganz spannend, es gibt Überlegungen, vom Roten Meer aus einen Kanal zu bauen zum Toten Meer. Weil das Tote Meer 400 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, könnte man so einen Kanal auch zur Energiegewinnung nutzen, ne? Weil das Wasser dann 400 Meter abwärts fließt. Genau. Andere Fachleute meinen, der Spiegel des Toten Meeres ist in den letzten Jahrhunderten immer mal wieder gestiegen und gesunken und man solle dieses System einfach sich selbst überlassen. Was ganz spannend ist, egal was für Pläne Menschen, irgendwelche Agraringenieure, Ökologen für Ideen haben und für Pläne für dieses tote Meer, Gott hat auch etwas vor mit diesem toten Meer und davon verrät uns der Prophet Hesekiel, Kapitel 47, Verse 8 bis 10. Der Mann sagte mir, dieser Fluss fließt weiter nach Osten in das Gebiet oberhalb der Jordanebene. Dann durchquert er die Ebene und mündet schließlich ins Tote Meer. Dort verwandelt er das Salzwasser in gesundes Süßwasser. Überall, wohin der Fluss kommt, da schenkt er Leben. Ja, durch ihn wird das Wasser des Toten Meeres gesund, sodass es darin von Tieren wimmelt. Am Ufer des Meeres leben dann Fischer. Von En-Gedi bis nach En-Eglaim breiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. Fische aller Art wird es wieder dort geben, so zahlreich wie im Mittelmeer. Ganz spannend und wiederum irgendwie total paradox, aber diese Vision,
das, was Gott mit dieser Region vorhat, was er hier beim Propheten Hesekiel ankündigt, bedeutet tatsächlich, dass das Tote Meer als totes Meer stirbt. Also ich finde, man wird richtig durcheinander, je länger man drüber nachdenkt. Aber diese Vision ist ein totales Kontrastbild zu der Wirklichkeit, die vor Augen steht. Leben ist dort nicht möglich in diesem Wasser, und das, was dieses prophetische Bild, das Hesekiel sagt oder vor Augen stellt, ist eine bis zum Anschlag vitale Region, dass dort Süßwasser ist und dass dort Fische wimmeln, und zwar wie im Mittelmeer, und dass dort gefischt wird. Die Ursache dafür ist in dieser Vision des Hesekiel ein kleiner Fluss, ein Rinnsal, das immer größer, immer breiter, immer tiefer wird. Und der Ursprung dieses Flusses, dieses Lebensflusses, ist im Tempel. Also diese Vision des Hesekiel beginnt im Tempel. Man hat erst den Eindruck, er beschreibt einen Wasserschaden. Soll ja nicht unbedingt sein in einem Gebäude, dass da auf einmal Wasser anfängt zu fließen. Und dann wird dieser Strom eben immer breiter. Der Prophet Hesekiel wird immer weiter geführt, bis dieser Strom immer tiefer, immer breiter ist. Und der Gipfel ist eben, er mündet in das Tote Meer und er verwandelt ihn in eine florierende, belebte Region. Es wird dann auch beschrieben, dass an den Ufern dieses Flusses, der vom Tempel ausgeht und in das Tote Meer fließt, dass da Bäume wachsen werden, die 12-mal im Jahr Früchte bringen. Also Leben im Überfluss, Frucht, Ernte im Überfluss. Da sind wir bei dem Thema Erntedank. Also ein Strom, der vom Tempel aus der Gegenwart Gottes ausgeht und der eine unfassbare Fruchtbarkeit mit sich bringt und dafür sorgt, dass riesige Ernten eingefahren werden können. In gewisser Weise, also gehen wir mal von dem ganz konkreten geografischen zu dem symbolischen bildlichen, ist es das, was wir uns für unser Leben wünschen. Wir wünschen uns Vitalität, wir wünschen uns Fruchtbarkeit, wir wünschen uns reiche Erträge. Wir wünschen uns, wenn wir uns investieren, wenn wir etwas ausstreuen, wenn wir unsere Kraft, unsere Zeit geben, dass da etwas wächst, dass möglichst viel wächst. Das wünschen wir uns zu sehen. Und wir halten es nicht aus, wenn wir uns investieren, wenn wir ausstreuen, aussehen, und Marslandschaft bleibt Marslandschaft. Es passiert einfach nichts, es wächst nichts. Ich glaube, wir sind als Menschen sehr, sehr belastbar. Wir können mehr als 8 Stunden pro Tag arbeiten. Wesentlich mehr. Solange wir sehen, dass das, was wir einbringen, was wir investieren, was wir ausstreuen, dass es eine reiche Ernte hat. Und ich glaube, wir halten es nicht mal aus, 4 Stunden pro Tag zu arbeiten oder 3 Stunden pro Tag, wenn wir das Gefühl haben, meine Investition, das, was ich ausstreue, führt zu nichts und es bringt nichts. Da wächst nichts. Also die Wirklichkeit auf der einen Seite, die Wirklichkeit des Toten Meeres und diese Vision des Hesekiel, die stellen so eigentlich die Extreme dar, zwischen denen sich unser Leben abspielt und auch unsere Erfahrung abspielt. Wir haben manchmal reichere Ernten, eben im Moment Weinernte, ziemlich gut. Dann, wie Hermann uns erzählt hat, was sonst so auf den Feldern wächst, das ist eher karg, da ist in diesem Jahr eher wenig gewachsen. Und genauso geht es uns auch mit unserer Werktätigkeit. Wir haben Phasen, da haben wir den Eindruck, wir sind sehr produktiv. Und das genießen wir, dabei vergessen wir die Zeit. Es kommt was dabei rum, es wächst was. Und wir haben Phasen, wo wir uns investieren, wo wir sehr viel Kräfte investieren, aber es kommt nichts dabei rum. Unsere Bemühungen scheinen vergeblich zu sein. Geologisch spricht man übrigens beim Toten Meer von der tiefsten Depression der Erdoberfläche, 425 Meter unter dem Meeresspiegel. Und wir werden depressiv, wenn wir merken, wir investieren uns, wir sehen aus, wir streuen aus, aber wir ernten nichts. Der erste Vers in diesem Gottesdienst, die Frage, Eingangsfrage, es wurde schon in den Saal gerufen, Gott lässt durch den Propheten Hagar seinem Volk sagen, denkt drüber nach, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. 1. Mose 3,17, da sagt Gott dem Adam ganz zu Beginn der Menschheitsgeschichte, deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein, dein Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Kapitel 1 bis 11, die beschreiben, also vom 1. Buch Mose, die beschreiben, warum unser Leben so ist, wie es ist und woher das kommt. Und wir können, auch wenn diese Texte Jahrtausende alt sind, wir können da uns sofort mit verbinden. Das ist eine Erfahrung, die wir kennen. Wir sprechen auch vom Kampf. Es ist ein Überlebenskampf, ein Existenzkampf, in dem wir stehen. Und mal haben wir weniger Ernte und mal haben wir mehr Ernte. Das Tote Meer ist ein Bild für die Krisen, die zu unserem Leben dazugehören. Wüstenzeiten, wenn wir säen, aber nichts ernten. Das Tote Meer ist weiterhin auch ein Bild für unser natürliches Leben, für unsere natürlichen Kräfte, unsere körperlichen Kräfte. Die nehmen halt ab. Der Zenit ist so eigentlich schon um die 20 Jahre und danach geht es ganz, ganz langsam abwärts. Und man muss viel investieren, um zumindest körperlich fit zu bleiben. Aber die Kräfte nehmen ab. Genauso wie der Spiegel des Toten Meeres Jahr um Jahr zurückgeht, so gehen unsere natürlichen Kräfte, unsere Ressourcen, die gehen zurück. Manches können wir ausgleichen durch Lebenserfahrung, aber die Kräfte nehmen ab. Ist es eigentlich schlimm, wenn das Tote Meer stirbt, habe ich eben gefragt. Es ist jedenfalls für uns, es fühlt sich schlimm an und wir halten es kaum aus, wenn wir aussäen, wenn wir investieren und wir ernten nichts. Es gibt einen interessanten, sagen wir mal interessanten Amerikaner, der sich für das Tote Meer die Fischereirechte gesichert hat, wegen dieser Vorhersage bei Hesekiel. Ich weiß nicht, was sich die Behörden in Israel da gedacht haben, ich weiß nicht, an welcher Behörde das irgendwo lag oder vergeben wurde, aber ein Amerikaner hat gesagt, ich will die Fischereirechte erwerben für das Tote Meer. Und es gibt auch Leute, die sich Lizenzen zum Fischen erworben haben beim Toten Meer. Und es gibt tatsächlich Neuigkeiten vom Toten Meer, das ist wirklich interessant. 2011 gab es eine Expedition von deutschen und israelischen Forschern und die haben zum ersten Mal, das ist natürlich auch gefährlich in so einem Toten Meer zu tauchen, aber die haben eine Tauchexpedition gemacht und die haben sich den Grund angeguckt. Der kommt natürlich auch immer näher, ne, wenn der Spiegel immer weiter sinkt, wird es leichter auf den Grund zu tauchen. Und man hat da interessante Dinge festgestellt am Boden des Toten Meeres. Und inzwischen gibt es tatsächlich in dem Rückzugsgebiet des Toten Meeres, wo so Tümpel und Lachen sind, da hat man tatsächlich Fische gefunden und Süßwasser festgestellt. Also eine interessante, eine spannende Entwicklung, dass vor allen Dingen im Norden und eher am Rand in diesen Rückzugsgebieten des Toten Meeres, dass da tatsächlich Süßwasser gefunden wurde. Eine junge Jüdin aus Jerusalem, Samantha Siegel, hat das dokumentiert, dass es dort Fische gibt. Ich habe euch auch ein Bild dazu mitgebracht. Genau, kann man so ahnen, dass das Süßwasser ist und dass darum drumherum Vegetation widersprießt und da drin auch Fische zu finden sind. Und es passt ein wenig zu den Dingen, die ich auch überhaupt in Israel beobachtet habe. Wie gesagt, im Frühjahr. Da habe ich mehrmals Situationen gehabt, wo ich es nicht glauben konnte, was ich gesehen habe und wo ich den Kopf geschüttelt habe. Ich bitte mal, das nächste Bild zu zeigen. Also vor allen Dingen im Süden. Wenn du in die eine Richtung guckst, siehst du eine Marslandschaft, Wüste eben, wo du dir nicht vorstellen kannst, dass da irgendwas ausgesät werden kann oder gedeihen kann oder geerntet werden kann. Und wenn du dich um 180 Grad drehst, siehst du diese Landschaft. Das sind diese diese Kibbuzim, die teils mitten in der Wüste angelegt wurden. Das sind nun keine Wunder, die irgendwie vertikal vom Himmel gefallen sind. Da steckt sehr viel Ingenieurwissen und sehr viel Kampf darin. Und trotzdem ist es total erstaunlich, das zu beobachten, was da in diesem Land passiert und was vor allen Dingen im Süden und in der Wüste passiert. Ich habe das schon mal geschildert. Ich habe da Kuhherden gesehen, überdacht, die künstlich beregnet werden, riesige Feigenplantagen mitten in der Wüste. Man fährt durch Gegenden, wo man eben den Eindruck hat, Marslandschaft, man hört dazu auch noch 20 mm Niederschlag, 50 mm Niederschlag im Jahr und zwischendurch immer wieder ganz fruchtbare Flecken. Bei dem Toten Meer hat das, da wird es richtig spannend und auch den Grund, dass tatsächlich, wenn man so will, vom Tempel her tatsächlich Süßwasser dahin fließt und zwar über Grundwasserzuströme. Also bei dieser Tauchexpedition hat man entdeckt, es gibt Risse und Spalten am Grund des Toten Meeres und da sickert Süßwasser empor. Woher kommt dieses Süßwasser? Es kommt von dem mittelpalästinischen, von dem judäischen Bergland. Da gibt es Niederschläge, da regnet sich so einiges ab, was vom Mittelmeer herkommt. Und da gibt es Grundwasser und diese Grundwasserströme, die reichen bis in diese tiefste Depression. Das heißt, was da passiert, rein geologisch, von oben her stirbt das Tote Meer und von unten her, von innen her, sickert Süßwasser empor. Und in einigen Ecken ist die Konzentration, die Salzkonzentration so gesunken, dass dort Leben möglich ist. Ich bin jetzt noch etwas vorsichtig, damit zu behaupten, dass sich hier vor unseren Augen Hesekiel 47 erfüllt, aber ich finde das schon spannend und dieses Bild spricht zu mir, spricht es auch zu euch. Unser Leben, unsere Ressourcen, dann nutzt sich etwas ab. Wir verbrauchen uns. Wir haben schmerzhafte Erfahrungen, wo wir ausstreuen und wo wir keine Ernte spüren. Wir machen die Erfahrung, dass unsere Kräfte allmählich zurückgehen. Manchmal in Krisen auch sind sie plötzlich komplett weg. Ich musste an das Pauluswort denken, als ich mich mit dieser Eigenart des Toten Meeres und diesen Entwicklungen beschäftigt habe. Wenn auch der äußere Mensch verfällt, wird der innere von Tag zu Tag erneuert. Was ich faszinierend finde, ist, weil das Tote Meer als totes Meer stirbt, wird es nach und nach lebendig. Das würde bedeuten, bezogen auf das Tote Meer, ist eigentlich nicht schlimm, dass das Tote Meer stirbt, weil das bedeutet, dass es mehr und mehr lebt. Und wenn ich das auf uns beziehe, dann bedeutet das, es ist nicht schlimm, wenn wir an die Grenzen unserer Kräfte kommen. Es ist nicht schlimm, wenn unsere natürliche Kraft abnimmt, solange aus der Tiefe unseres Herzens, aus der Verbundenheit mit Jesus, aus dem Heiligen Geist, das frische Wasser emporsprudelt, das neue Leben, das wir aus Jesus haben. Es bedeutet sogar, wenn wir an unsere Grenzen kommen, dann fördert es sogar eher diese Entwicklung, das Meer von seiner Kraft in unser Leben fließt. Lasst uns beten. Gott, wir danken dir, du kannst das. Du kannst aus einer Marslandschaft eine blühende Landschaft machen. Und wir danken dir, du kannst das auch mit jedem von uns persönlich. Du kannst da, wo unser Leben wie eine Marslandschaft ist, wo nichts wachsen will, da kannst du etwas wachsen lassen. Jesus, wir danken dir, du hast dir die Fischereirechte für Petrus gesichert. Du hast ihm gesagt, obwohl er noch alles andere als brauchbar war und fruchtbar war, du wirst Menschenfischer werden. Und ich danke dir, du hast dir auch die Fischereirechte für unsere Gemeinde und für unser Leben gesichert. Und auch wenn im Moment noch vielleicht wenig sichtbar ist, Herr, wir glauben, dass in dem Maße, wie dein lebendiges Wasser in unser Leben fließt, dass auch die Fruchtbarkeit zunehmen wird. Und wir danken dir für reiche Ernten, die du uns verheißen hast. Und große Vitalität. Wir rechnen mit deinem Wirken, lieber Herr. Amen. Jesus hat sich von sich selbst auch gesprochen in diesen Begriffen von Saat und Ernte. Er hat gesagt, wenn nicht das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das hat er in Johannes 12 gesagt, als er seinem eigenen Leiden und Sterben entgegensah. Und er hat dabei von sich gesprochen, davon, dass er sein Leben aussäen wird wie ein Weizenkorn. Und wir wollen jetzt miteinander das Abendmahl nehmen. Und das konzentriert sich so stark daran. Hier ist dieses Weizenkorn, Leib und Blut unseres Herrn, dieses Weizenkorn, das sich gegeben hat, damit wir leben, damit wir Zugang haben zu diesem Leben aus Gott, zum Heiligen Geist. Und wenn du hier bist und du sagst, ich weiß nicht, ob ich diesen Zugang habe, ich weiß nicht, ob ich diese Quelle, ob die in mir schon sprudelt. Wenn du vielleicht in einer Situation bist, in einer Krise bist, wo du sagst, ich habe viel ausgesät, aber es ist wenig geerntet worden, dann mache ich dir Mut, lass dieses Weizenkorn, lass Jesus in dein Leben hineinfallen, in den Acker deines Lebens hineinfallen und er wird in deinem Leben reiche Frucht bringen. Und du kannst das, wenn du willst, beim Abendmahl festmachen, wenn du Brot und Traubensaft zu dir nimmst, so sagst, Jesus, ich lade dich ein, in meinem Leben zu sein. Ich möchte dein neues Leben empfangen. Wir wollen nochmal still werden, einen Augenblick vor Gott, und in uns gehen und überlegen, ob es Dinge gibt, die uns von Gott trennen, und wollen das in einem stillen Gebet Gott bekennen.